Willkommen bei Marketer Talk, dem Podcast der Marketingbörse. Hier erwarten euch spannende Gesprächsrunden und Interviews mit Experten aus der Marketingszene. Ja, herzlich willkommen bei unserem Marketingbörse Podcast und ich habe heute die Ehre, eines der Urgesteine der Suchmaschinen, des Suchmaschinenmarketing hier vorzustellen, Sven Deutschländer. Hallo.
Hallihallo, herzlich willkommen, Grüße aus Berlin.
So, aus Berlin, da habe ich auch mal irgendwann angefangen in den 90ern, einen Webserver ans Netz gehängt. Das ist lange, lange her. Und lange her ist es auch, dass du nämlich kurz nachdem Google sich gegründet hat, DS.com gegründet hast. Ja. Um es genau zu sagen, wenn ich das richtig sehe, dann muss das kurz nach dem Zeitpunkt gewesen sein, wo Google von bei den AdWords von TKP auf PPC, also bezahlen per Klick, umgestellt hat. Sehe ich das richtig?
Ja, alles sehr, sehr lange her. Musste man Menschen noch den Tipp geben, mal Google zu versuchen. Also 2002 ist das gewesen, da habe ich die Firma gegründet und da haben Leute noch so Sachen wie Fireball zum Suchen benutzt oder Lycos oder solche Sachen. Das sagt nur noch ganz alten Menschen, zu denen wir beide ja Gott sei Dank noch nicht gehören, was. Aber da war auch noch Google Ads eine ganz einfache Angelegenheit. Ja, es gab eine Überschrift mit 25 Zeichen, zwei Zeilen Fließtext, 35 Zeichen und konntest einen Link einfügen. Das ganze System bestand aus 5 Dialogen und der 5. Dialog war, hier bitte die Kontonummer hinterlegen. Und ansonsten hattest du Google Ads verhältnismäßig schnell verstanden. Heute würden sich das viele Menschen vielleicht so einfach wünschen, aber es ist in der Zwischenzeit um Längen komplexer.
Zu den komplizierten Sachen kommen wir gleich. Ja. Jetzt erstmal eine einfache Frage und zwar auf die letzten Jahre bezogen. Wie hat sich insgesamt Paid Search, also nicht die Suchmaschinenoptimierung, sondern eben die Bezahlung dafür, dass ich mit bestimmten Keywords nach oben komme, wie hat sich Paid Search in den letzten Jahren so entwickelt aus deiner Sicht?
Also, was wir alle antworten natürlich jetzt sehr spontan mit dem Kürzel KI, AI, und das mag sicherlich als Antwort immer passen. Wenn man mal auf Google Ads insbesondere schaut, dann muss man einfach sagen, ist seit 2021 schrittweise das gesamte System auf links gedreht worden. Bis dahin galt es halt, dass du deine Suchkampagnen machtest, das machten eigentlich fast alle in Google Ads, und dann haben viele Leute noch irgendwas anderes gemacht, eine Display-Kampagne, und haben vielleicht bei YouTube schon Werbung geschaltet, aber alles neben der Google-Suche, wo man hätte Werbung schalten können, wurde eigentlich nicht so intensiv genutzt. Das war Google schon länger ein Dorn im Auge, auch weil das Werben bei Meta grundsätzlich anders funktionierte und man durchaus Vorteile fürs eigene Geschäft sah bei Google, wenn man denn auch so agieren könnte, wie die das da drüben bei Mark Zuckerberg so tun. Und dann wurde ein großes Wort ins Rennen geworfen im Mai 2021 auf der Google Marketing Live, Performance Max. Und damit begann praktisch eine Art Zeitalter, das sich schon sanft mit ein paar anderen leicht auch in die Hose gegangenen Versuchen vollautomatischer Kampagnen entwickelte. Und dieses Performance Max, das, was heute eigentlich jeder kennt, womit auch die meisten SEAs in der Zwischenzeit ihren Frieden gemacht haben, ist halt ein Kampagnenformat, wo sich Google sehr, sehr viel Gedanken darum gemacht hat, wie kriegen wir das hin, dass das diesmal funktioniert, dass diese vollautomatische Kampagne nicht einfach nur Schrott ist. Und tatsächlich im E-Commerce ist sehr schnell klar gewesen, dass man mit Performance Max Dinge erreichen kann, die mit herkömmlichen, zuvor gekannten Setups eigentlich nur schwer bis gar nicht möglich sind. Okay. Und dann hat man angefangen, nach und nach das ganze System, die ganze Mechanik, die ganze Art und Weise, wie wir Setups in Google Ads bauen, umzuändern. Google Suche-Kampagnen sind einfach heute für was anderes da als noch vor 5 Jahren. Performance Max ist der zentrale Bestandteil in fast allen Setups, weil es in der Zwischenzeit nicht nur für E-Commerce funktioniert, sondern eben auch für die Lead-Generierung. Das ist ja ein weiterer ganz wichtiger Bestandteil im Suchmaschinenmarketing. Und dann gibt es jetzt seit knapp 2 Jahren die Demand-Gen, die praktisch als Kaltakquise-Format in das Kampagnen-Setup eingebunden wird. Also
boah, bist du schnell. Warte mal, ich komme überhaupt nicht mit. Ja. Ich muss mich jetzt mal abholen, ja? Also ja. Ich komme noch aus der Zeit von vor 15 Jahren, wo ich das angefangen habe, selbst rumzuwursteln. Und ich kann mich erinnern, das ist aber auch schon wieder 10 Jahre her, dass die mir gesagt haben, ich soll eine Conversion-optimierte Kampagne fahren. Ja. Also das war für mich die erste Form der Automatisierung. Und dann habe ich gesagt, ja Gott, wenn ihr das sagt, und dann machen wir das mal. Und das Ding ist dermaßen in die Hose gegangen, also unter Anleitung von Experten, dass die manuelle, von mir ausgesteuerte, mit viel Liebe ausgesteuerte Kampagne definitiv besser performt hat als dieses komische automatisierte. Und seitdem habe ich persönlich erstmal abgehakt. Also sag mir erstmal was zu dieser Entwicklung, dieser Conversion-Optimierung, ja, ob ich da ein Ausnahmefall war vor 10 Jahren. Oder ob das generell war, ob das besser geworden ist. Und dann kommen wir zu Performance Max und dann kommen wir zu Demand Gen.
Also das, was du beschreibst, das ist das, was wo ich vorher meinte, sie haben bei Performance Max ein bisschen länger nachgedacht, bevor sie es an den Start gebracht haben, damit sie das nicht auch wieder verkacken. Ja, also es gab nämlich eine ganze Weile schon vorher Versuche, Dinge zu automatisieren. Und da konnte man dann doch, wenn man sich ein bisschen mehr damit beschäftigte als Otto Normal, Unternehmer, feststellen, das kriege ich manuell deutlich besser hin als mit der Automatik, die mir Google da bietet. Und die Automatik, die ersten Automatikversuche, die waren tatsächlich beim Gebotsmanagement. Also weg vom manuellen Bieten auf jedes einzelne Keyword oder auf Anzeigengruppenbasis hin zu einer Möglichkeit, durch ein gezieltes Conversion Tracking aus den gemessenen Conversions Ableitungen für Erfolg und Misserfolg durchzuführen und sich dann am Erfolg zu orientieren und die Kampagne eben auf diese Erfolge hin stärker zu optimieren. Und wie bei allen Algorithmen, ja, sind die ersten Versuche halt nicht so toll gewesen. Da hat Google sich auch höchstwahrscheinlich von sich selbst mehr versprochen, als es dann halten konnte. Und das hat aber bei sehr vielen Leuten sehr lange im Kopf eine Sperre ausgelöst. Immer dann, wenn Google einen neuen Versuch, ein neues Kampagnenformat, eine neue Gebotsstrategie oder dergleichen mit dem Wort automatisch, vollautomatisch, automatisiert mit KI verband, haben alle Leute immer abgewunken und gesagt, habe ich schon alles ausprobiert, war jetzt nicht so dolle. Und das hat zusätzlich Google sehr stark nicht in die Karten gespielt, dass sie es halt am Anfang ein paar Mal versaut haben und dadurch halt das Zutrauen in das, was danach kam, immer geringer war. Und dieses
Zutrauen ist
notwendig. Bitte?
Kannst du das in Jahren festmachen, ja, wann das etwa war? Weil mein Gefühl sagt mir, dass noch vor 5 Jahren oder 4 Jahren es definitiv so war. Ich habe immer parallel Kampagnen gefahren, eine manuelle gegen eine Conversion-optimierte und mit den gleichen Anzeigenmotiven und so weiter, also wirklich AB, und das Ding war einfach Kacke.
Ja, es der Game Changer war alles, was im Zuge der Einführung von Performance Max passiert ist. Und das ist im Jahr 2021 gewesen. Alles, was davor war, an Automatik-Ideen, an KI, an Teilautomatisierung, an Gebotsstrategien, die automatisch laufen sollten, war bis dahin nur sehr mäßig erfolgreich. Ich würde nicht sagen, dass es durch die Bank weg nicht funktionierte. Wir haben das immer wieder versucht und hatten durchaus Kundenaccounts, in denen das passierte, was versprochen wurde. Sehr oft war es aber eben eher etwas, das im E-Commerce mit sehr, sehr vielen Conversions, aus denen man sehr gut lernen konnte, weil halt sehr viele Datenpunkte da sind. Immer dann, wenn es um Lead-Generierung ging und die Datenpunkte eher spärlich einliefen, war halt die Lernkurve des Algorithmus ist nicht so geil. Und dann hatten wir halt das Problem, dass es sehr oft halt in einer eher schlechten Performance endete und die Leute dem ganzen Automatisierten generell praktisch den Rücken kehrten und lange Zeit gar nichts mehr damit zu tun haben wollten. Und mein Appell ist immer, ja, die Erfahrung von vor 10 Jahren, selbst die Erfahrung von vor 5 Jahren, ist für das, was man heute in Google Ads mit automatisierten Kampagnen erreichen kann, nicht mehr ausschlaggebend. So eine komplett andere Welt.
dann begraben wir jetzt die Vergangenheit und gehen in dieses Zauberwort Performance Max. Mhm. Weil da musst du mich jetzt ein bisschen aufklären, was bedeutet Performance Max in der Praxis?
Also bis dahin, als das eingeführt wurde, war es so, dass wenn man mit Google-Kampagnen mehrere Netzwerke bespielen wollte, also in der Google-Suche aktiv sein wollte, im Google-Shopping-Karussell aktiv sein wollte, Google Maps, Gmail, YouTube, das zunehmend immer interessanter werdende Google Discover bespielen wollte, dann gab es für jede dieser Ziele eine separate Kampagne. Ich musste also im schlimmsten Fall 10, 12 verschiedene Kampagnen fahren, um für ein Produktsortiment überall bei Google präsent zu sein. Performance Max ist ein Kampagnenformat, das in all diese Google Verticals gleichzeitig Werbung ausspielt. Ich habe also die Google-Suche, ich habe Google Shopping und Google Maps, Gmail und so weiter direkt aus einer Kampagne bespielbar. Warum kann das einen Sinn machen? Ja, weil diese eine Kampagne das in dem Setup sehr, sehr, sehr gut lernen kann. Vor allem wieder und am Anfang in den Jahren 21 und 22 konnte man das im E-Commerce nachweisen, dass diesmal ein Algorithmus geschaffen wurde, dass diesmal ein Kampagnenformat geschaffen wurde, das so durchdacht, sehr nah an dem, wie man bei Meta wirbt, in Facebook und in Instagram, den Erfolg erzielt, den Google eigentlich über sehr viele Jahre schon für andere Ideen versprochen hat. Ich setze im Idealfall, reden wir erstmal vom E-Commerce, eben mein Merchant Center Feed, also mein ganzes Google, mein ganzes Shopping-Inventar, das in meinem Online-Shop ist, das verbinde ich mit der Kampagne und dann werden aus dieser Kampagne heraus klassisch diese Shopping-Karusselle mit Produkt und Preis und Zielseite bespielt, ein Bild noch dazu und dann setzt hinten dran, wenn tatsächlich Traffic aus dem Google Shopping Karussell auf meiner Webseite landet, ein sehr ausgeklügeltes Retargeting ein. Und dieses Retargeting findet dann überall im gesamten Werbeinventar von Google statt. Das kann dieses Performance Max. Ich brauche nicht mehr 8 Kampagnen, um überall bei Google zu werben, sondern genau die eine. Aber wie so oft gilt natürlich One Fits All. Kann gut sein, kann aber auch schwierig sein. Es lag dann oft der Teufel im Detail. Das funktionierte für manche super gut. Das hat doch ein bisschen was mit der Art des Sortiments und so zu tun. Andere fanden auch das wieder ganz fürchterlich, weil es unter den Erwartungen, unter den Versprechungen und auch unter den Ergebnissen der bisher manuell geführten klassischen Shopping-Kampagnen zurückblieb. Aber je länger es lief, je länger sie daran arbeiteten, je mehr sie daran feilten, je mehr sie Überzeugungsarbeit bei den SEA-Leuten leisteten über die Jahre, desto besser wurden tatsächlich die Resultate. Und die Return on Ad Spends, die heute aus Performance Max Kampagnen gequetscht werden können, die haben sehr viele SEAs mit ihren klassischen Shopping-Kampagnen in der Vergangenheit niemals erreichen können.
So, jetzt sind wir bei einer Zielgruppe von Unternehmen, die nennen sich Händler und Online-Shops. Das heißt, es sind Anbieter, die direkt von einer Transaktion profitieren im Sinne einer Buchung. Genau. Tourismus kann vielleicht auch noch ein bisschen dazu zählen, aber es ist bei Tourismus, habe ich nicht diese wahnsinnige Produktvielfalt, sondern das sind eher Produktanbieter. So, wie sieht es jetzt in anderen Branchen, die also nicht der klassische Handel sind, wie sieht es in anderen Branchen aus? Was sind da die Erfahrungen mit Performance Max? Weil Shopping spielt da zum Beispiel gar keine Rolle.
Genau, also da geht es ja dann um die Lead-Generierung. Also es sollen Menschen über die Webseite das Unternehmen kennenlernen und dann auf die ein oder andere Art Kontakt aufnehmen und dieser Lead wird dann von Sales, von Vertrieb weiter bespielt. Das ist die andere Baustelle und da tat sich Google anfangs mit Performance Max schon schwer. Der Unterschied zwischen diesen beiden Modellen ist, dass im E-Commerce sehr viel mehr harte Conversions eingehen. Also ich habe Verkäufe und davon habe ich 60, 130 oder 720 oder 6012 am Tag. Ja, aber in der Lead-Generierung, wenn ich Maschinenbauer bin, ja, da habe ich unter Umständen 10 Leads im Monat, ja, mit denen ich aber durchaus ein paar Millionen Umsatz machen kann. Ein Algorithmus kann aber aus 10 Datenpunkten wesentlich schlechter lernen als aus im Monat, als aus 6.821 am Tag.
Und warte, das verstehe ich jetzt nicht. Warum nur aus 10 Datenpunkten, wenn ich doch schrittweise konvertiere? Das heißt, der erste Punkt ist erstmal, dass jemand überhaupt von Google auf meine Webseite kommt. Und dann kommt die Herausforderung der Landingpage, nämlich daraus dann ein Lead zu machen. Aber es sind ja eigentlich mehrere Schritte. Ja. Oder vielleicht kannst du noch mehr solche.
So waren Conversion Trackings aber eigentlich bis zu diesen Kampagnenformaten gar nicht angelegt. Sehr oft wurde halt nur der finale Schritt getrackt. Und im E-Commerce macht das tatsächlich auch einen Sinn, weil es von diesen finalen Schritten wahnsinnig viele gibt. Aber in der Lead-Generierung, da ist eben oft das Messen nur des finalen Schritts, nämlich das Absenden des Kontaktformulars. Das sorgt halt dann dafür, dass es halt viel zu wenige Datenpunkte gibt, die halt so eine Kampagne dann entsprechend steuern können. Und deswegen ist in diesen Bereichen eine Erweiterung, eine sinnstiftende Erweiterung des Conversion Trackings ganz wichtig. Ich muss einfach mehr Datenpunkte, die vor dem finalen Schritt liegen, messen. Und das kann Micro-Conversions, gerne auch genannt, oder vorbereitende Conversions ist auch so ein gängiger Begriff für diesen Bereich. Also, was tun Menschen, die früher oder später das Kontaktformular befüllen, eigentlich vorher auf so einer Webseite? Die laden sich zum Beispiel ein White Paper runter. Oder die schauen sich auf ganz bestimmten Seiten der Webseite um und schauen sich dort auch lange um und interagieren mit den Seiten, spielen dort Videos ab, die tiefergehend Auskunft über Produkt- und Leistungsportfolio des Unternehmens geben. All diese kleinen Schritte vor der eigentlichen Hauptkonversion, die dann mit zu erfassen und ebenfalls den Werbesystemen zur Verfügung zu stellen, das ist ein Schritt, den all die Menschen, die in der Lead-Generierung sind, erst lernen mussten. Dass das alles notwendig ist, dass man vielleicht doch erstmal solche Micro-Conversions auf Webseiten schaffen muss. Sehr viele hatten das gar nicht. Diese Haltepunkte, wo man Leute tiefer in eine Webseite hineinziehen kann, der PDF-Download, das Video, das man sich anschauen kann. All diese Dinge gab es bei vielen dieser Unternehmungen auch gar nicht. Und dann musste man die Webseiten erweitern, in der Tiefe, ja, mehr Informationen bieten und auf die Art und Weise die wirklich interessierten Nutzer einer Webseite von denen, die einfach nur mal vorbeischauen, unterscheiden. Ja, die konvertierende Kohorte erkennbar machen. Ja,
ich bin jetzt ein klein bisschen verwirrt. Also das kleine Einmaleins von meinem Verständnis von Suchmaschinenmarketing ist, dass ich Geld dafür bezahle, zunächst einmal nach dem System Cost per Click. Das heißt also, ja, Google liefert mir, oder andersrum, ich kriege zunächst einmal Impressions. Dafür kann ich mir gar nichts kaufen. Ein bisschen Branding, okay, aber viel mehr auch nicht. Das nächste, was ich habe, ist, dass ich einen Klick bekomme. Und genau, diese Zahl habe ich doch. Ja. Die benutze ich doch schon seit Ewigkeiten. Warum ist das neu? Das ist doch die erste Conversion.
Das ist viel zu schwach. Dieses Signal ist meiner Meinung nach wirklich zu schwach. Also das erste Signal, das ich messen würde, ist nicht, dass jemand die Landingpage tatsächlich aufsucht. Das ist ein grundlegender Fakt. Das setze ich einfach voraus. Wir haben heute Klickraten in Suchekampagnen von 20, 30, 40%.
Also verstanden.
Die Hürde, ja, das muss geregelt sein.
Gut, dann, Habe ich verstanden. Aber jetzt der nächste Punkt. Der nächste Punkt, sagst du, dass die Unternehmen bisher nicht auf die schlaue Idee gekommen sind, da auch noch das Ansehen eines Videos, der Download eines Whitepapers und so weiter, das mit in die Gesamtberechnung reinzupacken. Ich mache das seit ungefähr 15 Jahren. Ja. Sorry, aber warum haben das Unternehmen bisher nicht gemacht? Das verstehe ich überhaupt
nicht.
Warum
gibt es immer noch Basic Tracks in Online-Marketing-Konferenzen? Erstens, weil natürlich jeden Tag Unternehmen neu gegründet werden, die all das gar nicht wissen können, was du seit 15 Jahren meinst.
Die fangen wir nicht an. Wir haben wirklich auf der Marketing-Börse Profi-Unternehmen.
Nochmal. Und dann hast du da wahnsinnig viele Leute, die zwar in Unternehmen tätig sind, aber für die Digital-Marketing, selbst im Jahr 2025, immer noch eine Raketenwissenschaft ist, denen man das, was wir, worüber wir hier sprechen, beibringen müssen. Das ist tatsächlich so.
Wir sprechen aber jetzt nicht mit den Leuten, sondern wir sprechen jetzt mit den Leuten, ich hoffe, sie sind noch mit im Kanal, die wirklich sich auskennen und die wollen von dir wissen, was können sie noch machen? Also, was ist jetzt neu?
Was ist neu? Also jetzt bin ich ein bisschen, nein. Da lasse ich dich nicht raus. Ja, ich rede mit viel zu vielen Leuten, die meinen, sie hätten die Systeme schon lange durchblickt. Und dann fange ich an, da zu fragen, was messt ihr denn konkret auf euren Webseiten? Und dann sagen die mir Kontaktformulare. Und dann sage ich, das wird dir aber für die Zukunft nicht mehr lange reichen. Das, was wir gerade durchgenommen haben, das diskutiere ich mit mittelgroßen Unternehmen, die schon seit vielen Jahren mit eigener Marketingabteilung unterwegs sind. Das rede ich mit denen jeden Tag. Da rede ich mir den Mund fusselig und deswegen gehe ich auch immer wieder in solche Podcasts hinein, weil ich das weiter in die Welt tragen will und muss, dass es mehr braucht, als wir in der Vergangenheit gemacht haben. Und wenn ich dann ausreichend Datenpunkte habe, ja, und wir reden
und welche Datenpunkte über die genannten Datenpunkte hinaus?
Was du deinen Kundinnen und Kunden, deinen potenziellen Kundinnen und Kunden an Informationen geben kannst, was du ihnen darreichen kannst, wo sie in die Tiefe auf der Webseite einsteigen können. Das PDF, das White Paper, die Ausschreibungsunterlagen, der Videos aller Couleur, sei es das Erklärvideo, sei es die Produktvorstellung, sei es, wenn wir jetzt bei Unterlagen wieder sind, die Produktbeschreibung schlicht und ergreifend, die man halt zur Verfügung stellt. Niemand schaut sich Videos an, niemand lädt sich PDFs runter, niemand holt sich ein White Paper bei irgendjemandem ab, wenn er nicht grundsätzlich Interesse an den Produkten und Leistungen dieses Unternehmens hat. Und jede dieser Bewegungen auf der Webseite muss ich erkennbar in meine Conversion-Messung mit einbinden. Und dann komme ich tatsächlich auf die nötige Menge an Datenpunkten, die einer Performance-Max-Kampagne, die aber auch einer Suchkampagne hilft, das Gebotsmanagement auf den Erfolg auszurichten.
Jetzt kommen wir zu der Frage, nenn mal konkrete Beispiele, wie ich also KI-Gebotsstrategien einsetzen kann, die zu mehr Kampagneneffizienz eben auch nachweislich geführt haben.
Also die sehr viele Unternehmungen, wenn sie eine Kampagne aufsetzen, beginnen, was ich für klug finde, gerade wenn wir in der Lead-Generierung sind, erstmal mit Klicksmaximierung. Die Klicksmaximierung läuft an und dann werden Conversions, die entstehen, ins System reingezählt. Und wenn ich dann sehe, dass ich ausreichend Konversionspunkte habe, dann stelle ich die Gebotsstrategie von der Klicksmaximierung auf die Conversion-Maximierung um. Das ist der zweite logische Schritt. Dann werden aber erst einmal alle Conversions eingekauft, die sich greifen lassen. Aber nicht jede Conversion ist gleich spannend. Nicht jede Conversion ist günstig genug, dass wir am Ende noch, wenn wir einen Return on Ad Spend ausrechnen, daran was verdient haben. Deswegen muss es irgendwann den Schritt geben, dass ich sowas wie ein Ziel-CPA aus meiner Betriebswirtschaft heraus ermitteln kann. Also wie viel darf mich denn maximal eine Conversion kosten? Ja, und dass ich das dann dem System als wichtige Information mitgebe. Und das ist viel, 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 viel schwieriger noch für sehr, sehr viele Mittelständler, die eben nicht diesen Warenkorb haben, durch den irgendwas geschickt wird und am Ende werden direkt per PayPal irgendwelche Euros und Cent überwiesen. Dann muss es irgendwann den Punkt geben, wo ich weiß, wie viel Wert in Euro und Cent liegen in einem Konversionspunkt. Also nehmen wir mal an, wir haben 5 Millionen Euro Jahresumsatz. Wir haben in demselben Zeitraum eine Menge an Conversions erzeugt, Kontaktpunkte, harte als auch weiche Kontaktpunkte. Da muss ich praktisch diese 5 Millionen Euro Umsatz auf diese Kontaktpunkte herunterrechnen, sodass jede einzelne Konversion einen Wert in Euro und Cent erhält, sodass das System diese Werte hochrechnen kann und ich irgendwann in die Lage versetzt werde, dann dem System zu sagen, und jetzt optimiere nicht einfach nur auf die Menge der Conversions, sondern optimiere auf den Wert der Conversions. Mach mir den so hoch wie irgend möglich.
Eine Frage zu Micro-Conversions noch. Was hältst du davon, dass ich, um einfach einen Conversion-Wert noch mehr zu haben, die Verweilzeit auf der Seite noch mit reinnehme? Weil es gibt auch Leute, die springen gleich weg und es gibt Leute, die scheinen zumindest erstmal neugierig zu sein. Ist das ein Wert, den man mit einbeziehen kann oder hältst du da eher nichts von?
In der Not frisst der Teufel fliegen. Ja, aber das heißt eben auch, dass mir dass ich eigentlich mit dem Kunden, mit meinem Kunden zusammen erreichen will, dass ich wertvollere Micro-Conversions auf einer Webseite zur Verfügung stelle, als dass ich mich am Ende auf die Verweildauer oder noch viel schlimmer auf das Erreichen von 90% Scrolltiefe setze. Ja, in Wirklichkeit ist das, also eine Micro-Conversion an sich ist schon eine weiche Konversion, aber das ist eine weiche Micro-Conversion, ja. Ob man das jetzt, ja, du weißt, was ich meine. Also in der Not diskutiere ich solche Dinge durchaus manchmal. Aber vorher, da muss aber sehr vieles, aus welchem Grund auch immer, nicht möglich sein, bevor ich darüber nachdenke.
Nächste Frage. Wie mache ich effektives Remarketing? Wir haben ja jetzt keine Third-Party-Cookies mehr oder nur sehr eingeschränkt. Effektives Remarketing, das nicht aufdringlich wirkt, weil das wollen die Leute ja auch nicht, dass ich ihnen nachspioniere und trotzdem einigermaßen effektiv konvertiert. Gibt es da noch Möglichkeiten? Wenn ja, welche?
Ja, also in diesen letzten 4 Jahren, seit Performance Max, das erste Mal das Licht der Welt erblickt, es sind ja auch noch andere Dinge parallel passiert. Alles, was mit Consent-Bannern zu tun hat, ist in dem Punkt sehr, sehr spannend. Als wir 2021 Webseiten kontrolliert haben, also stichprobenhaft, ob das Consent-Banner wirklich das tut, was es tun soll, da hast du noch bei wahnsinnig vielen Firmen gesehen, dass die Dinger einfach nur zum Schein da sind. Es wurde einfach immer alles getrackt, unabhängig davon, ob du irgendeinen Button drücktest oder nicht. Google hat im vergangenen Jahr als Folge des Digital Markets Acts der Europäischen Union sein eigenes Verhalten, seine eigene Sicht auf das Thema Consent Banner erheblich verändert. Seitdem sind wir alle miteinander, wenn wir Google Ads Werbung schalten wollen, verpflichtet, die Consent-Entscheidung des Users auch an Google über den sogenannten Google Consent Mode zu schicken. Das heißt, Google erfasst für jede Webseite bei jedem User, ob Zustimmung erteilt wurde oder nicht, in eigenen Datenbanken. Das hat halt den großen Vorteil, dass bei Google die Entscheidung da ist, ja, direkt bei Google vorliegt, kann man einem User für diesen Werbetreibenden jetzt einen Retargeting-Werbung zuschicken oder nicht. Es muss also nicht mehr in irgendeinem Cookie gespeichert werden, der dann sehr, sehr schnell vergeht, gelöscht wird, der durch irgendeinen Browser kastriert wird. Und dann habe ich natürlich bei viel weniger Usern als in der Vergangenheit die Chance auf das Retargeting, aber ich habe es bei denen, die zugestimmt haben, Werbung zu bekommen. Also da ist auch das Positive, ja, und nicht mehr dieses Aufgezwungene, das, was du gerade gesagt hast, dieses den Leuten so arg hinterherschleichen, was vielen vielleicht auch negativ aufkommen kann, das ist halt gar nicht mehr möglich, weil die Entscheidung, die da gefällt wurde, halt das unterbindet an sich. Und dann kann ich wenn ich das habe, dann bin ich zwar aus dieser ganzen Glibber-Ecke so ein bisschen raus, dann kann ich es aber eigentlich immer noch verkacken. Wenn ich einfach nur die All-Users-Liste, also wenn ich einfach jedem, der jemals auf meiner Webseite war, egal warum, versehentlich oder nicht, ja, einfach ungefragt, nur weil er Zustimmung erteilt hat, so einen Standard-Banner schicke, wir sind die Größten, worin auch immer. Ja, sondern da wäre es dann ganz geschickt, ich würde mir die Mühe machen und überlegen, wer läuft auf welcher Seite der Webseite ein. Ja, ein Einlaufseiten, Landingpages sagen etwas über das Interesse des Menschen aus. Du landest auf einer ganz bestimmten Seite, weil du für ein ganz bestimmtes Thema hochinteressiert bist. Bei uns zum Beispiel auf der Webseite, wenn jemand als Landingpage irgendeine SEO-Dienstleistung hat, dann ist die offensichtlich gerade auf der Suche nach Suchmaschinenoptimierung. Wenn er auf einer Seminarseite landet, ist er auf der Suche nach Weiterbildung. Und dann kann ich diese User, die in dieser Ecke der Webseite eingehen, die in jener Ecke der Webseite eingehen, in Zielgruppen clustern und kann ihnen dann ein sehr viel konkreteres Angebot über das Retargeting machen, das auch wirklich auf den konkreten Bedarf, mit dem derjenige uns kennengelernt hat, zugeschnitten ist. Das hat immer so ein bisschen das Problem im B2B, in dem sehr nischigen B2B, dass solche Zielgruppen mindestens 100 User rollierend auf 30 Tage haben müssen. Und das kann, wenn es sehr, sehr nischig ist, eine Hürde sein. Aber für sehr viele Firmen ist diese Hürde tatsächlich auch meisterbar. Da muss man ja nicht auf die einzelne Landingpage gehen. Man kann Landingpages zum Beispiel gruppieren für solche Dinge. Und dann habe ich dieses Intelligente, dieses Smarte, dieses auch Conversions generierende, am Ende Leute in die Konversion hineintreibende Retargeting, das sich alle Menschen wünschen.
Okay. Wir sind ja heute so weit, dass wir oft oder hoffentlich die Customer Journey einigermaßen modelliert haben, dass wir wissen, welcher Content an welchem Punkt interessant ist. Und jetzt erklär mir doch mal bitte den Full-Funnel-Ansatz und zwar ganz konkret eben in Bezug auf Paid Search. Was heißt das?
Ja, da müssen wir jetzt diese vier Jahre seit 2021 noch, die ich vorher im Schnelldurchgang erklärt hat, noch ein bisschen auseinandernehmen. Wofür ist welches Kampagnenformat in Google Ads und Microsoft zum Beispiel, nur mal das kurz erwähnt, versucht ja permanent eigentlich Google Ads nachzubauen. Da gibt es dieses Performance Max Kampagnenformat ebenso. Die Suche gab es da schon immer und irgendwann wird es da schon bald auch Demand Gen geben. Also, wenn ein Bedarf konkret in der Suchmaschine angefragt wird auf eines meiner Top Keywords, dann reagiere ich darauf mit einer Suchekampagne in Google Ads. Diese Suchekampagne ist kombiniert mit einer Performance Max Kampagne, die dann vor allem das Retargeting regelt und zwar über das gesamte Werbeinventar von Google hinweg. Aber Performance Max Kampagnen sind so konzipiert, deswegen Performance Max, dass sie halt unbedingt sehr viele Conversions machen sollen. Das heißt, dieses Kampagnenformat geht oft den Weg des geringsten Widerstands, um an die Conversion zu kommen. Und der Weg des geringsten Widerstands ist immer das Retargeting, also die warme Zielgruppe. Es ist nicht die kalte Zielgruppe. Mhm. Aber kalte Zielgruppen sind uns ja auch wichtig. Also ganz neue Leute kennenzulernen, die immer wieder oben in den Funnel einsteigen. Das hat man jahrelang versucht, durch das Umbiegen und das Hin- und Her-Administrieren von Performance-Max-Kampagnen mit Performance-Max hinzubekommen. Das hat aber nie wirklich funktioniert, weil das ganze Grundgerüst von Performance-Max dafür eigentlich nicht gedacht ist. Und dann deswegen hat Google in 2023 für 2024 dann dieses dritte große Kampagnenformat Demand Gen vorgestellt, das im Namen nach Bedarf generieren soll, generating demand, und das dann wirklich ganz klassisch kalte Zielgruppen, die ich vordefinieren kann, aus denen sich auch Lookalike Audiences bilden können, verwendet werden und die dann eben nicht mehr sofort auf diese warme Zielgruppe und auf die unmittelbare Conversion ausgerichtet sind, sondern die halt neue interessierte Menschen kennenlernen sollen, die halt bisher noch keinen Berührungspunkt zu uns hatten. Und in diese drei Kampagnenformate, unmittelbare Bedarfsdeckung durch die Suche, Retargeting hintendran mit Performance Max und die Kaltakquise über Demand Gen, das deckt diesen Funnel schon ziemlich gut ab. Das ist, glaube ich, auch die Grundidee, die hinter diesem ganzen Umbau der letzten vier Jahre steckt, um das halt komplett zu kriegen, ja, jeden User, egal in welcher Phase des an uns Herankommens er sich befindet, mit irgendeinem Kampagnenformat, das da existiert, abdecken zu können.
Dann komme ich mal jetzt zu meiner allerletzten Frage. Ich könnte ewig mit dir diskutieren. Das ist wirklich spannend. Jetzt gehen wir mal ein bisschen weg von den Suchmaschinen. Und weil immer mehr läuft ja auch über Social oder immer mehr Freizeit ist in Social. Das heißt, welche Plattformen bieten derzeit aus deiner Sicht die besten Möglichkeiten für Paid Social? Oder worauf muss man auch achten?
Ja, also wo sind die Kunden? Darauf muss man am meisten achten. Einfach nur zu sagen, weil du halt über Meta immer noch die meisten Leute erreichst, ist nach dem Suchmaschinenmarketing eigentlich das Marketing in Meta das nächst logische, ist zumindest nicht unbedingt clever. Jetzt wollte ich beinahe dumm sagen, aber es wäre vielleicht ein bisschen hart. Ja, wenn meine Kunden, wenn ich ein Unternehmen bin, das unter andere Unternehmen erreichen will, wäre der nächst logische Schritt eigentlich LinkedIn. Ja, und in LinkedIn-Ads kann ich all diese Dinge, die wir mit Google-Ads tun, hervorragend erledigen. In LinkedIn muss ich einfach viel intensiver darüber nachdenken, was der erste Schritt ist. Der erste Schritt ist dort eben, weil es ja keine Suchmaschine ist, ist dort der erste Schritt eher ein sanftes Kennenlernen mit einem kleinen, niederschwelligen Angebot. Das kann White Paper sein, das man zur Verfügung stellt. Das kann ein Expertengespräch sein, das man zur Verfügung stellt. Das kann irgendeine tolle Checkliste sein oder ein Video kann das sein, das ausführlicher ein Problem darstellt, das man mit der Zielgruppe am häufigsten in Verbindung bringt und einen Lösungsansatz liefert, um halt eine erste Zielgruppe, die man tiefer bespielt, ermitteln zu können. Und dann geht man tiefer rein, macht ein konkretes Angebot. Also da sind dann oft noch die Kampagnen so in 2 oder 3 Stufen angesetzt, weil am Ende der Klick, der dann in der tieferen Stufe unterwegs ist, sehr schnell, sehr teuer sein kann in LinkedIn.
Dann so, LinkedIn ist logisch im B2B. Aber wie sieht es aus jetzt zum Beispiel mit einer völlig schrägen Plattform, die einem so gar nicht bei B2B einfällt? Ich weiß, dass Ziel Abeck, der Lüftungshersteller, auf TikTok sehr erfolgreich ist.
Aber was tun die da? Die suchen dort nach Azubis, die suchen dort nach Dualstudenten. Wenn man im HR unterwegs ist, dann ist es oft mit Meta nicht so weit her und mit LinkedIn nicht so weit her und dann macht eben auch Suchmaschinenmarketing nicht so viel Sinn, sondern da ist es das Social Media, dann ist es Social Media Marketing und dann sind es die Social Ads in den jungen Netzwerken. Das ist dann TikTok, das ist dann, wenn es nicht schon zu alt ist, Instagram. Für die Dualstudenten funktioniert Instagram sehr, 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 sehr gut. Das ist Twitch und das ist Snap. Und all diese Dinge, von denen Leute jenseits der 50 nur den Namen kennen, aber noch niemals die App auf ihr Handy runtergeladen haben. Aber wenn ich wirklich auf Kundensuche bin, dann ist es im B2B ganz sicher nicht diese Plattform, aber dann kann es das im B2C durchaus sein. Ja, dass ich dann eben im Bewegtbild sehr schnell bin, dass meine Werbung viel wahrscheinlicher 9:16 als 16:9 ist, dass es eben keine Standbilder sind mit irgendwelchen Texten oben drüber und oder unten drunter, sondern dass es dann halt ausschließlich das Werbespot-Format ist, was weiß ich, der User-Generated Content, das Review-Ad oder was auch immer sonst dann Thema sein kann. Und dann haben wir noch nicht über sowas Ausgefallenes. Wenn du von wirklich was Ausgefallenem redest, dann wären es zum Beispiel Pinterest-Ads. Pinterest wird als Plattform immer noch maßlos unterschätzt. Es gibt aber sehr, sehr viele Geschäftsbereiche, sehr, sehr viele Geschäftsmodelle, wollte ich sagen, deren Zielgruppen auf Pinterest omnipräsent ist. Aber niemand holt diese Leute dort ab. Und deswegen wäre es eigentlich wahnsinnig leicht, die Leute da abzuholen, weil erstens die Konkurrenzsituation viel, 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 viel niedriger ist, als es in jedem anderen Netzwerk bei LinkedIn oder bei Meta oder bei TikTok ist. Und die Art und Weise, wie man in Pinterest wirbt, ist auch so ganz speziell und eigentlich, wenn man seine Produkte liebt und seine Kunden liebt, auch verhältnismäßig leicht umzusetzen. Es gibt noch so viele andere Special Interest Netzwerke, die kein Mensch kennt, die vielleicht Branchenbezug haben oder die Produktbezug haben. Foren, die es da gibt, überall dort kann man Werbung schalten. Das läuft dann halt nicht über eine riesen Plattform, das läuft im Zweifelsfall auch 1:1 über den Forenanbieter. Aber finanziell kann das sehr, sehr charmant sein, ja, wenn man in diesen Sphären unterwegs ist. Da kann man unter Umständen wirklich für erstaunlich wenig Geld, erstaunlich viel Reichweite und Conversions erzielen und damit auch einen interessanten Return on Ad Spend. Es ist nur von der vom Verwaltungsaufwand dann ein bisschen hoch, wenn man so kleinteilig unterwegs ist. Ja, hier noch ein Forum und da noch irgendeine Spezialwebseite und dann habe ich da noch Pinterest und da muss ja irgendwer sich ja noch um die ganzen Google Ads und die Microsoft Ads kümmern. Aber oft, wenn man sich dann nach dem Return on Ad Spend umschaut und solchen Dingen, stellt man fest, dass diese kleinen, feinen, nischigen Dinge oft nochmal einen ganzen Zacken geiler im Ergebnis sind, als es vielleicht das klassische, von jedermann gekannte Netzwerk ist.
Herzlichen Dank, Sven Deutschländer, für diesen Galopp durch alle Aspekte der Paid Search. Vielen Dank, dass du hier mit dabei warst und uns ein bisschen geteilt hast.
Ja, bis zum nächsten Mal.
Das war's auch schon mit der heutigen Episode. Wir hoffen natürlich, dass sie euch gefallen hat und würden uns sehr gerne über eine Bewertung freuen. Wenn ihr keine Folgen verpassen wollt, abonniert gerne den Marketer Talk der Marketingbörse. In diesem Sinne, vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal.